Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem evangelischen Theologen, der für die katholische Kirche arbeitet und sich vorwiegend um muslimische Kinder kümmert. Guten Morgen und herzlich willkommen, Benjamin Pütter.
Guten Morgen.
Wir müssen es der Reihe nach aufdröseln. Evangelischer Theologe ist einigermaßen klar.
Richtig.
Katholische Kirche, warum?
Ich arbeite für das Kindermissionswerk Die Sternsinger. Vielleicht haben Sie, Ihre Hörer, schon mal am 6. Januar Geld gespendet.
Ja.
Das gebe ich sozusagen aus für Projekte in Indien gegen Kinderarbeit.
Indien, Kinderarbeit, muslimische Kinder.
Muslimische und hinduistische Kinder, die ich aus Sklaverei befreie, daran nehme ich teil. Kinder, die nicht in die Schule gehen dürfen, die weit weg von ihren Eltern in irgendwelchen Fabriken arbeiten. Darüber werden wir heute sprechen.
Mehr als 80 Mal haben Sie dieses Land bereist, Indien, im Zeitraum von fast 40 Jahren. Können Sie sich noch an Ihren allerersten Trip erinnern?
Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich zurückkam. Und als ich plötzlich und seitdem bis heute dankbar dafür bin, dass ich einen Wasserhahn hier aufdrehe und da kommt nicht nur Wasser raus, sondern dieses Wasser ist auch noch klar und man kann es trinken.
Mhm.
Und dass das eine große Dankbarkeit dafür, die ist mir seit der ersten Reise geblieben. Das ist, was mir vor allen Dingen von der ersten Reise geblieben ist.
Hat sich ansonsten, was die Situation der Kinder angeht, in diesen 40 Jahren auch was verändert?
Ja, es gibt nur noch die Hälfte der Kinderarbeiter von damals. Damals über 300 Millionen, jetzt 150 weltweit. Und auch in Indien ist die Zahl zurückgegangen. Allerdings, und darüber werden wir heute wohl auch sprechen müssen, gerade in den gefährlichen Bereichen, nämlich dort, wo es um den Export geht, wo gesundheitsschädigende, ausbeuterische Kinderarbeit ist, dort ist sie leider nicht zurückgegangen.
Das heißt, auf der einen Seite positive Erkenntnis, weniger Kinder als früher müssen unter fürchterlichen Bedingungen arbeiten. Aber die, die arbeiten müssen, für die ist es Frage fast schlechter geworden?
Ja, kann man so sagen.
Beispiel?
Beispiel zum Beispiel Steine. Viele Menschen wissen nicht, dass über die Hälfte aller deutschen Grabsteine, die heute neu aufgestellt werden, aus Indien kommen und eben teilweise mit Kinder- und Sklavenarbeit hergestellt sind. Und das war früher noch nicht so, dass über die Hälfte aller Grabsteine aus Indien kamen. Und dort werden Kinder eingesetzt, die ihre Gesundheit kaputt machen und darüber vielleicht noch mehr zu den Gesundheitsgefahren später.
Ja, wie kommt genau dieses zustande? Warum holen deutsche Firmen Grabsteine und dann von Kindern bearbeitete Grabsteine aus Indien nach Deutschland?
Der deutsche Importeur weiß nicht unbedingt was über Kinderarbeit. Der sagt nur, der ist doch viel billiger. Aber warum ist er viel billiger? Weil keine Arbeitsschutzgesetze für die Erwachsenen eingehalten werden und weil Kinder sogar eingesetzt werden, die noch weniger verdienen als die Erwachsenen, die eh schon wenig verdienen und die man auch noch schlagen kann, wenn sie mehr als 8 Stunden nicht arbeiten wollen. Dann schlägt man sie so lange, bis sie arbeiten, die auch mehr als 5, 6 Tage, sondern 7 Tage die Woche arbeiten. Das kann man mit Kindern einfach machen. Erwachsene würden sich vielleicht wehren.
Haben Sie mit Ihren eigenen Augen gesehen, wie Kinder in Indien diese Grabsteine für Deutschland bearbeiten?
Ja und nein. Ich habe gesehen, wie sie Steine in Steinbrüchen bearbeiten. Aber das ist noch nicht der Grabstein. Hier wird mir vorgeworfen, noch nie hat ein indisches Kind an einem deutschen Grabstein gearbeitet. Und die Grabsteinproduzenten meinen direkt an der Endfertigung. Da nicht. Aber an dem Rohprodukt, da habe ich sie gesehen. Auch auf einer meiner letzten Reise habe ich in 7 von 8 Exportsteinbrüchen, die ich unangekündigt besucht habe, ausbeuterische Kinderarbeit angetroffen.
Warum haben Sie sich ausschließlich auf Indien spezialisiert, Benjamin Pütter?
Ich kenne es von vielen Leuten, wo sie das erste Mal waren, weit weg von Europa, da fängt man Feuer. Und bei mir war das einfach Indien und deswegen ist Indien geblieben.
Ja.
Aber es ist nicht nur Indien, es ist auch Nepal, es ist Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesch, also auch die umliegenden Länder. Aber dieser Teil der Welt, das ist einfach, was ich so spannend finde. Und warum Indien? Es gibt kein anderes Land der Erde, wo sie beim Begrüßen 3 Fragen gestellt bekommen. Wie heißt du? Woher kommst du? Und die dritte Frage ist weltweit, was verdienst du? Aber in Indien wird man als drittes gefragt, und was ist für dich der Sinn des Lebens?
Echt?
Und Land, was okay. Man beim Kennenlernen die Frage stellt, finde ich spannend.
Indien gilt ja als größte Demokratie der Welt, gleichwohl, wenn man sich da die Details anguckt, da findet man relativ wenig Demokratisches. Also das fängt bei diesem Kastensystem an, also oben und unten bis hin zu den Unberührbaren. Und das hört bei den Geschlechtern auf, also den Unterschieden zwischen Männern und Frauen und Töchtern und Söhnen.
Dazu könnten wir eine Sendung machen, gerade wenn Sie über Frau und Mann sprechen. Es gibt einen Bundesstaat, der ist matriarchalisch. Es gibt sonst nirgendwo auf der Welt, wo ein ganzer Bundesstaat das ist. Aber Sie haben ansonsten völlig recht. Ansonsten, das ist genau das, warum ich mich nicht Kinderrechtsexperte nenne, weil die Rechte stimmen, weil Sie haben gesagt, größte Demokratie der Welt. Es geht um die Umsetzung.
Die stimmen auf dem Papier, die Rechte.
Die Rechte auf dem Papier, aber sie werden nicht umgesetzt. Es gibt Korruption, es gibt Bestechlichkeit und deswegen passieren sie nicht. Und deswegen setze ich mich ein für die Umsetzung von Gesetzen. Klar. Und deswegen nenne ich mich Kinderarbeitsexperte.
Wenn Sie sagen, ein Bundesstaat Indien matriarchalisch ausgerichtet, wie sind die anderen organisiert?
Patriarchalisch. Und über die Frauenunterdrückung, da, wie gesagt, könnte man auch eine eigene Sendung drüber machen, wie Frauen, also wenn dir deine Frau einem Mädchen gebiert, ist wie wenn sie dir ins Gesicht spuckt.
Haben Sie das so erlebt vor Ort?
Ich habe es so erlebt. Und wie man mich zum Beispiel betrauert, oh Gott, du hast nur eine Tochter, du Armer. Okay. Wo man mich ganz schlimm findet, dass ich nur eine Tochter habe. Und ich bin glücklich darüber. Ich liebe meine Tochter, ich liebe meine Familie. Und dass man ganz schlimm findet. Also das erlebe ich immer wieder, diese Frauenverachtung.
Können Sie uns kurz dieses Kastensystem erklären und dazu auch noch die Frage beantworten, was das eigentlich mit Demokratie zu tun hat?
Es hat nichts mit Demokratie zu tun, aber es ist das konstanteste Konzept weltweit. Es gibt kein anderes Land, was seit 3000 Jahren keine Sozialrevolution hatte. Seit 3000 Jahren schwimmen die Brahmanen, die Priesterkaste, oben und die Kastenlosen sind ganz unten. Und wenn ich Kastenloser bin, weiß ich, ich war in meinem letzten Leben entweder noch ein Wurm und habe Glück gehabt, dass ich jetzt schon mal die Probe mache, ob ich Mensch sein kann. Ja. Oder ich war im letzten Leben ein hochkastiger Hindu, habe gemordet und gebrandschatzt. Und es ist völlig richtig, dass ich jetzt Kastenloser bin und gefoltert werde, ausgebeutet werde. Und deswegen auch bin ich hochkastiger Hindu. Ich finde es nicht schlimm, wenn ich einen Kastenlosen ausbeute, wenn ich ihn schlage, wenn ich ihn foltere, weil ich führe Gottes Strafe aus. Gott hat mich geschickt, den zu schlagen, damit er diese Prüfung besteht und im nächsten Leben höher wiedergeboren wird.
Ja. Und welche in diesem Leben, also nicht jetzt im Jenseits, sondern im Diesseits, welche Aufstiegsmöglichkeiten hat denn der Kastenlose in Indien?
Alle. Nach dem Gesetz, keine in der Realität.
Tatsächlich.
Kein, stimmt nicht. Es ist ein kastenloser Präsident geworden, weil man hat immer wieder Ausnahmen, man hat immer wieder Vorhängeschilder. Aber bei 1,3 Milliarden Menschen kann man natürlich ein paar immer nach vorne schieben. Aber in der Regel ist es fast unmöglich aufzusteigen, sonst das ist im nächsten Leben erst möglich.
Unser Gast heute Vormittag ist Benjamin Pütter. Der Mann, der immer wieder nach Indien fährt, um rauszukriegen, unter welchen Bedingungen Menschen, speziell Kinder, dort arbeiten müssen. Auch Benjamin Pütter mit dem Ergebnis, dass es zwei Mordversuche gegeben hat. Mhm. Wie sahen die aus?
Einmal war das, als wir Kinder aus der Teppichindustrie befreien wollten. Wir fuhren mit zwei Autos von zwei verschiedenen Richtungen auf das Dorf zu, wo wir befreien wollten. Und die in einem anderen Auto riefen mich an und sagten, pass mal auf, Benjamin, hier stehen lauter Inder mit Gewehren. Wir sind ausgestiegen, haben gefragt, was los ist. Sie meinten, ja, hier soll ein Ausländer kommen, der will hier Kinder rausholen, den werden wir erschießen.
Okay.
Ich saß zum Glück im anderen Auto, wir konnten fliehen.
Und das zweite Mal?
Da war ich mit einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung für einen Bericht, der dann auch erschien, 10 Seiten in der Süddeutschen Zeitung zu Kinderarbeit in Exportsteinbrüchen. Und als wir im Hotel waren, stellten wir fest, dass wir geortet werden sollen, dass man uns rausgekriegt hat, dass man uns umbringen wollte. Wir mussten dann die SIM-Karten aus dem Handy rausmachen. Wir mussten dann schnell fliehen aus dem Hotel. Wir sind dann mit Motorrikschas einfach so und haben die schnell auch noch mal ein paar Mal gewechselt. Sind dann in irgendein Hotel, was keiner kennt, irgendwo hin. Und wie Sie merken, ich habe überlebt.
Wer hat in diesen beiden Fällen den Auftrag gegeben, Sie umzubringen?
Beim Teppich war das ganz klar der Teppichbesitzer. Das andere war ein Exporteur, wahrscheinlich, das kann man natürlich jetzt nicht genau wissen, aber wahrscheinlich der Exporteur für Grabsteine nach Deutschland, der gerade 13 Milliarden Euro, und ich habe mich nicht versprochen, 13 Milliarden Euro Steuer hinterzogen hat mit dem Export von Grabsteinen nach Deutschland.
Wer hat das festgestellt?
Die indische Regierung, ein Spezialrapporteur, der gerade einen 6000-Seiten-Bericht dazu an der indischen Regierung abgeliefert hat. Ja. Der ist allerdings noch geheim. Es gibt eine 1500-seitige Zusammenfassung, wo das alles drin steht und der darüber hinaus auch Menschen Opfer gemacht hat im Steinbruch, um mehr Geld zu verdienen. Er hat seinen Pfarrer geschickt, geh doch bitte mal ins Dorf und guck mal, ob du Kinder und Behinderte findest, bring mir die in den Steinbruch. Dort wurden diese Kinder und Behinderten einem Gott geopfert und ermordet praktisch und dann dort verscharrt, um mehr Geld zu verdienen. Und der Spezialrapporteur hat 5 Leichen bereits ausgegraben.
Und das alles findet in Indien statt, unter den Augen der Öffentlichkeit, unter den Augen der Behörden?
Der Spezialrapporteur hat geschrieben, wir kommen gegen diesen Menschen nicht an mit der Polizei, weil sie alle bezahlt sind von diesem Exporteur, der ja 13 Milliarden allein Steuern hinterzogen hat, der kann sie natürlich auch die Polizei bezahlen. Wir kommen nicht an mit den Politikern vor Ort in diesem Bundesstaat Tamil Nadu, weil die Minister selber die Exporteure sind. Und wir kommen nicht an mit den Gerichten, weil sie alle mit dem Tod bedroht werden, die Richter. Das heißt, wir müssen ein Spezialgericht aus Delhi einsetzen, um überhaupt diesen Menschen habhaft zu werden.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren vielen Besuchen in Indien gemacht, mit der Politik dort und mit der Polizei dort?
Es gibt ganz viele Politiker und Polizei, die korrupt sind. Aber, wie sagt der Kölner, jeder Jeck ist anders. Es gibt immer auch ganz tolle Menschen darunter. Die rauszufinden, mit denen zusammenarbeiten, das stelle ich an meine Aufgabe und auch an die Aufgabe unserer Partner vor Ort, der indischen Sozialaktionsgruppen, dass sie nicht immer nur meckern darüber, dass die Politiker korrupt wären, sondern die zu suchen, die es nicht sind, und mit denen zusammenzuarbeiten.
Zusammenarbeit bedeutet dann, Kinder zu befreien?
Was zum Beispiel, passiert? Wenn der oberste Polizeipräsident von Uttar Pradesh, einem Bundesland mit 210 Millionen Einwohnern, wenn der oberste Polizeipräsident eine Botschaft an alle Polizeistationen herausgibt, morgen kommt eine Befreiungsaktion, sie haben Polizeikräfte zur Verfügung zu stellen, wenn sie es nicht tun, werden sie sofort entlassen. Und wenn dann so etwas kommt, dann stehen die auch Gewehr bei Fuß und machen mit, weil sie sonst wissen, der oberste Polizeipräsident wirft sie sonst sofort raus.
Und Befreiungsaktionen dieser Art haben Sie miterlebt?
Ja.
Erfolgreich?
Ja.
Was passiert dann mit den Kindern, die befreit wurden?
Sie kommen in ein Übergangszentrum für befreite Kindersklaven, wo wir ihre Daten aufnehmen, wo wir schauen, was passiert mit ihnen, wenn wir sie ein halbes Jahr später zurück in ihr Dorf schicken. Wird es dann dort wirklich eine Schule geben? Können sie wirklich wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft? Wir wollen nämlich nicht nur eine Befreiung, wir wollen eine Wiedereingliederung dieser Kinder oder eine Eingliederung überhaupt, eine Ersteingliederung dieser Kinder in die Gesellschaft. Und dafür brauchen wir Zeit, bis das alles gewährleistet ist.
Die Legende, die sie sich geben, um da überhaupt in diese Szene reinzukommen, als Steinimporteur, als deutscher Steinimporteur. Wann haben Sie diese Legende zuletzt angewandt?
Bei meiner vorletzten Reise, also vor kurzem, als ich dort war, als ich mit einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung dort war, wo ich als deutscher Steinimporteur aufgetreten bin, wo ich dann die gefälschte Visitenkarte ihm vorgelegt habe und gesagt habe, ach, ich habe hier mein Steinbruch, wo ich meine Steine beziehe, gleich in der Nähe. Ist ja entspannend. Ihre Farben sind ein bisschen anders. Darf ich mal Ihre Steine sehen? Vielleicht will ich die auch importieren. Führen Sie mich doch mal rum. Und sofort, die anderen, die mit mir mit sind, mit einer großen Kamera bin ich mit ihm und mit einer kleinen Kamera gehen andere vom Team, mit dem wir dort sind, sofort rum. Die Hindi, die nicht nur Hindi sprechen, sondern auch Kanada sprechen, die Sprache in Karnataka oder Tamil sprechen, die Sprache in Tamil Nadu, und mit den Menschen vor Ort direkt sprechen, gucken, sind dort Kinder, kriegen die Erwachsenen überhaupt einen Lohn oder sind sie als Sklaven angestellt? Wie sieht's aus? Also wohl die
Aber diese Kameras, haben die nicht irritiert?
Natürlich irritieren die, und ich bin auch erstaunt, dass es immer noch klappt, dass ich immer bisher dort nicht sofort erkannt wurde. In einem wurden wir fast erkannt, da merkte ich, oh, was ist jetzt los? Der guckt so komisch. Und es war so, wir haben hinterher erfahren, dieser einer der Steinexporteure hat allen Steinexporteuren eine DVD mit einem Film über mich, der mal im WDR gelaufen war, übermittelt, damit sie mich sehen und sagen, wenn der kommt, erschießt ihn. Also da ist sozusagen eine permanente Morddrohung gegen mich. Wenn er den Typ sieht, schaltet den aus.
Unter welchen Bedingungen arbeiten Kinder in solchen Steinbrüchen?
Kinder, die bis zu 40 Kilogramm schwere, meistens sind es 25, 20 Kilo schwere Schlagbohrmaschinen halten müssen, die völlig durchgerüttelt werden, die Schleimbeutel gehen kaputt. Vor allen Dingen aber, und die schlimmste Sache ist eben der Steinstaub. Sie haben keinen Mundschutz, sie haben keinen Nasenschutz, sie haben keinen Ohrenschutz. Ich wollte mich mit 15, 16-Jährigen unterhalten. Ich konnte schon nicht mehr, weil sie bereits taub waren. Ohrenbetäubender Lärm. Aber das Schlimmste eben dieser Steinstaub. Kinder, die bereits als Babys in Steinbruch mitgenommen werden und dann dort aufwachsen, haben eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Ja. Das ist schleichender Mord.
Wie kommen Kinder in diese elende Situation?
Gerade jetzt, wenn wir von Steinen haben, dort leben die ganzen Familien in der Nähe vom Steinbruch. Und was ist in der Nähe vom Steinbruch? Dort ist keine Stadt, das ist meistens weit weg, irgendwo auf dem Land. Dort gibt's auch gar keine Schule. Ja, was sollen die zu Hause machen? Was heißt denn zu Hause? Da sind nur ein paar Hütten. Ich meine, das ist doch klar, sie kommen mit in den Steinbruch. Und dann ist klar, sie arbeiten mit. Zuerst mit ganz kleinen Hämmern. Spielend spielen sie, wenn sie zwei, drei Jahre alt sind, spielen sie mit ganz kleinen Hämmern. Und ab 4, 5 ist der Hammer so groß, dass sie schon mitarbeiten können.
Das sind dann die Eltern, die ihre Kinder in den Steinbruch zur Arbeit mitnehmen. Aber es gibt ja auch Fälle, wo Eltern ihre Kinder für keine Ahnung wie viel Geld auch immer verkaufen.
Das ist wir müssen unterscheiden bei Steinbrüchen, weil hier hören natürlich auch Steinmetze mit zu. Wir müssen unterscheiden zwischen Steinbrüchen, die für den Export arbeiten, also wo wir deutsche Importeure etwas mit zu tun haben. Dort ist das fast nicht der Fall. Und wir müssen unterscheiden zwischen Steinbrüchen, die Schotter klopfen für den indischen Markt. Mir ist das egal, was für ein Steinbruch es ist, weil ich bin am Schicksal der Kinder interessiert. Aber hier dem deutschen Importeur ist es natürlich nicht klar, nicht egal. Und diejenigen, die jetzt nur für den indischen Markt arbeiten, da ist es wirklich so, dass die Kinder auch verkauft werden, sagen wir mal, für 15 Euro, für 100 Euro, weil eine Hochzeit ansteht und man gibt das Kind weg und das soll sozusagen diese Schulden abarbeiten. Nur, das sind alles Analphabeten. Und aus den 100 Euro ist auf dem Schuldstein bereits 10.000 geworden, weil 2 Nullen dran gesetzt wurden. Und das ist dann mit dem Fingerabdruck unterzeichnet und das ist unmöglich zurückzubezahlen und das nennt man dann Schuldknechtschaft oder Sklaverei.
Benjamin Pütter ist ein evangelischer Theologe, der sich für die katholische Kirche um buddhistische, hinduistische und muslimische Kinder in Indien kümmert, die unter elenden Bedingungen oft arbeiten müssen. Sie kommen eigentlich, Herr Pütter, insofern aus der Politik, als Sie lange ist es her, mal für eine gewisse Petra Kelly gearbeitet haben.
Das ist richtig. Ich war ihr Ghostwriter, ihr Redenschreiber, allerdings nur für 7 Monate und danach Fraktionsreferent der Grünen, die dann aus dem Parlament gewählt wurden 1990 und ich dann 5 Jahre für einen SPDler als Redenschreiber gearbeitet habe.
Petra Kelly wiederum galt als nicht, wie soll man es vorsichtig formulieren, nicht ganz einfache Chefin.
Sie war grandios in ihrer Wahrnehmung von Problemen. Alles, was sie auf Probleme aufbrachte, stimmte und war neu. Allerdings als Mensch war sie nicht ganz einfach, ja.
Ja, was haben Sie über Politik gelernt in dieser Zeit damals?
Ich habe gelernt, dass alle Politiker Selbstdarsteller sind und dass das Themen ganz oft egal sind. Hauptsache, ich bin in Medien. Schaffe ich die 8-Uhr-Nachrichten, ist die Maislatte. Oder schaffe ich Spiegel, dort berichtet zu werden. Und mit welchem Thema ist mir eigentlich egal. Und ich selber bin ja auch gerne, ich bin auch gerne heute bei Ihnen im Radio. Aber es ist immer zu einem Thema. Und wenn es zu dem Thema ist, dann finde ich es gerechtfertigt. Und ich finde Politiker, die sich an ihre Themen halten, ist es für ihren Wahlkreis oder ist es das Thema, für die sie in der Partei dastehen? Dann halte ich sie für gut.
Was für einer ist denn Norbert Blüm, mit dem Sie ja eine Zeit lang zumindest doch relativ viel zu tun hatten?
Auch bis heute habe ich viel mit ihm zu tun und ich schätze ihn sehr als Mensch und als Politiker, egal ob die Renten sicher sind oder nicht. Er war schon immer eindeutig gegen Kinderarbeit, hat sich da damals sogar gegen die FDP durchgesetzt, als er noch Minister war. Ja. Und dafür schätze ich ihn und in dieser Funktion arbeite ich sehr gerne bis heute mit ihm zusammen.
Sie waren mal mit ihm in Indien, bei welchen Außentemperaturen?
Es war zweimal mit ihm in Indien. Einmal haben wir wirklich Kinder aufgesucht in Exportsteinbrüchen. Das war 52 Grad im Schatten und wir sind beide fast gerannt, eher über 80 Jahre alt, in den Steinbruch hinein, haben dort Kinder gleich gesehen, sie mit großlinsigem Futterbad aufgenommen und dann dort gewartet, bis sie wieder zu uns gebracht wurden, weil wir gesagt haben, wir haben sie hier auf dem Futterbad gesehen, bitte bringen sie her. Und er hat dort gesessen und ist nicht gewichen, ist nicht zurückgegangen. Und da war kein Fernsehteam dabei, da waren nur wir beide alleine. Und
wie erschütternd war das für Sie beide?
Das rechne ich ihm sehr hoch an. Und ich glaube auch, dass uns das beide geprägt hat, zu sehen, dort bei diesen Temperaturen müssen Kinder arbeiten. Kinder, die wir so gerne in der Schule sehen würden. Kinder, die wir, dass wir nie mit unseren eigenen Kindern sowas machen würden, wollen. Und dort passiert es. Und das wirklich zu sehen, das bricht einem schon fast das Herz.
Hat das denn was genützt und was gebracht, dass Sie diese Fotos gemacht haben und damit auch der Öffentlichkeit diese Grausamkeit dokumentieren konnten?
Ja, dann reden wir, was hier politisch passiert ist. Es wurde einfach gesagt, das kann es gar nicht geben. Oder ich wurde vor Gericht gezogen mit Herrn Blüm vor 4 deutsche Gerichte, wo sie uns verbieten wollten zu sagen, es gibt Kinder bei den Exportsteinbrüchen.
Wer wollte Ihnen das verbieten?
2 Steinmetze in Deutschland, die bezahlt wurden von indischen Steinmetzen. Das ist, bis heute kann man das im Internet finden, dass sie sich loben dafür, dass sie diesem deutschen Importeur 30.000 Euro zur Verfügung gestellt haben, um mich juristisch fertig zu machen. Herr Blüm und ich wurden vor 4 deutsche Gerichte gezogen, sollten dort verurteilt werden, nicht mehr sagen zu dürfen, dass es Kinder bei den Exportsteinbrüchen gibt. Unsere Fotos wären in Bollywood-Studios mit Filmschauspielern gemacht. Aufgrund meiner GPS-Daten an meiner Kamera konnte ich genau beweisen, an welchem Tag, in welcher Stellung ich, in welchem Steinbruch ich die Fotos gemacht habe. Es ist, und wir sind dazu freigesprochen worden. Allerdings verurteilt worden sind wir bei der Androhung von 250.000 Euro Geldstrafe, Herr Blüm und ich, dass wir keiner deutschen Stadt sagen dürfen, bitte ändert eure Friedhofssatzung, damit nur noch Grabsteine ohne Kinderarbeit aufgestellt würden. Okay. Wenn ich das machen würde, hier im Radio oder woanders, müsste ich 250.000 Euro Geldstrafe zahlen, weil ich den Verkauf von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit, ich zitiere wörtlich aus dem Urteil, der auch in Deutschland erlaubt ist, verhindern würde und damit den Steinimporteuren schaden würde.
Über die Steinindustrie haben wir gesprochen. Welche Rolle spielt die Teppichindustrie in Indien?
Wenn wir in den 90er Jahren diese Sendung gemacht hätten, dann wäre das Synonym für Kinderarbeit gewesen. Und die Kinderarbeit ging, weil es so ein großes Medienthema war, weltweit, total zurück. Es gab praktisch keine Kinderarbeit mehr in der Teppichindustrie. Heute, 20 Jahre später, wo kein Mensch mehr drüber redet, wo Sie von den Medien sagen, das ist doch abgefrühstückt, das haben wir doch in den 90er Jahren gemacht, ist die Kinderarbeit wieder extrem angewachsen. Ich habe an einem Tag 180 Kinder fotografiert, sie interviewt, mit ihnen gesprochen, keins ist weggerannt. Das hatte ich vor 10, 20 Jahren nicht. Da waren die weggerannt, das eine Kind, was ich traf. Das heißt, dort ist es wieder. Wenn wir über Mengen sprechen, die meisten Kinder weltweit arbeiten in der Landwirtschaft.
Okay, lassen Sie uns noch kurz bei der Teppichindustrie bleiben. Was bedeutet es für ein Kind, so über Jahre arbeiten zu müssen und welche Schäden treten da zwangsläufig auf?
Die Kinder arbeiten bis zu 16 Stunden jeden Tag. Jeden Tag, nicht Montag bis Freitag, Sonntag bis Sonntag. Die Kinder arbeiten 1500 Kilometer weg von zu Hause, sind in einer Hütte, wo sie den ganzen Tag knüpfen müssen, schlafen auch direkt neben dem Knüpfstuhl, werden nur begleitet nach draußen aufs Feld, um ihr Geschäft zu erledigen. Ja. Das ist das Einzige, wo sie rauskommen. Kinder, die wir zum Beispiel einen Jungen, den wir nach 10 Jahren befreit hatten, Kasper-Hauser-Syndrom, der war 10 Jahre lang nur immer in einem Raum gewesen. Das ist ein Problem. Das große Problem ist natürlich, man wird die Finger gehen kaputt, 6.000 bis 9.000 Knoten am Tag zu machen. Irgendwann haut man sich in die Finger, macht sich den Fingernagel kaputt. Na gut, die Mutter würde da ein Pflaster drauf machen, eine Salbe drum, heilt wieder. Der Besitzer des Knüpfstuhls sagt, wie, da kommt Blut in meinen Teppich? Er nimmt Schwefel, das ist vorne, was am Streichholzknopf dran ist. Träufelt das in die Wunde rein, brennt es rein. Die Kinder schreien wie am Spieß, aber die Wunde vernarbt. Sie verheilt nicht, sie vernarbt und die Kinder können weiterarbeiten. Ja. Das sind Schäden, die man sieht. Die schlimmsten Schäden allerdings sind einfach das Einatmen dieser Wollfäden und die eben auch zu inneren Verletzungen führen.
Was ist mit der Textilindustrie? Da ist, glaube ich, nicht Indien, sondern Bangladesch das Hauptproblem.
Das Hauptland. Dennoch gibt es Schuhproduzenten in Deichmann oder andere in Indien. Gibt es Textilfirmen, gibt es auch. Dort gibt es Probleme. Das große Problem in den Textilfirmen Indiens ist, es gibt keine unabhängigen Kontrollen. Zum Beispiel H&M hat einen 50-seitigen Flyer, wenn man nachfragt, Rieder, wo alles drinsteht, was sie gegen Kinderarbeit tun können. Ich frage, wo sind die unabhängigen Kontrollen? Da schreiben sie nur, dass sie selber kontrollieren würden. Auch andere schreiben, wir kontrollieren, wir fahren da mal hin. Ja, hallo, wenn sie hinfahren und sich ankündigen, ist doch wohl klar, dass sie keine Arbeitsrechtsverletzung finden. Da fehlen unabhängige Kontrollen. Das fordere ich in der Textilindustrie genauso wie bei Steinen, genauso wie bei Teppichen. Unabhängige Kontrollen ist das Einzige, was wirklich hilft.
Schmuckindustrie, Räucherstäbchen beispielsweise?
Räucherstäbchen habe ich ganz viele gerade Aufnahmen gemacht, schreckliche, wie die Kinder dort diese Paste ausrollen. Räucherstäbchen an sich ist Gesundheit, nicht gesundheitsschädigend, eine schöne Sache. Allerdings, damit dieser Geruch möglichst lange dran bleibt, sind da Chemikalien an dieser Paste und die auszurollen, das machen Kinder und das dringt diese Chemikalien in den Körper und ist auch eine der stark gesundheitsgeschädigenden Kinderarbeit, genauso wie Armreifen aus Glas herzustellen. Das ist, wofür die Sternsinger im nächsten Jahr jetzt im Januar auch sammeln werden. Ja. Nämlich, dass dort Kinder das nicht mehr machen müssen. Über Bunsenbrennern Glasarmreifen zusammenzuschweißen, dort giftige Dämpfe einzuatmen, die zum Tod führen.
Kleine Hände, großer Profit. Das ist der Titel des Buchs, das Benjamin Pütter geschrieben und veröffentlicht hat über die Lebens- und Arbeitssituation von Kindern, speziell in Indien. Wie viele Verlagsjuristen, Herr Pütter, sind vor Veröffentlichung über den Text gegangen?
3 Juristenbüros mussten auch einiges, musste ich nochmal ändern, weil einfach alles, was dort drinstehen muss gerichtssicher belegbar sein und über alles musste ich Beweise haben.
Was mussten Sie rausnehmen? Zum Beispiel?
Also direkte Anschuldigungen gegen Steinimporteure, die ich nicht beweisen kann, sondern was ich dort gehört hatte.
Okay.
Oder aber wir hatten ein Gespräch mitgeschnitten, illegalerweise auf dem Handy in Indien, wo über den deutschen Importeur gesprochen wurde. Das würde vor Gericht nicht anerkannt werden, diese Aufnahme. Deswegen konnte ich aus der nicht zitieren. Das zum Beispiel musste rausgenommen werden.
Was steht drin? Oder anders gefragt, wer sind die Profiteure? Welche Firmen, welche Konzerne, auch in Deutschland, sind die Profiteure dieser elenden Kinderarbeit?
Wir hatten Teppiche genannt, dort sind es die Teppichimporteure. Also wenn Sie einen Teppich kaufen, der kein Siegel hat, kein unabhängiges Siegel, da gibt es Goodweave, früher hieß es Rugmark. Oder bei Steinen, wo wir jetzt schon gesprochen haben, wenn Sie Steine aus Indien kaufen, wenn Sie die entweder einkaufen müssen, weil ein Todesfall vorliegt und ein Grabstein, und Sie haben die Auswahl, nehmen Sie den für 3.000 aus Deutschland oder wollen Sie den für 1.000 aus Indien? Boah, der hat eine tolle Farbe, den nehme ich und nur 1.000 Euro. Dann warum geben Sie nicht 1.010 Euro aus und haben ein Siegel drauf, was Ihnen garantiert, dass keine Kinderarbeit dabei war? Genau so viel mehr wird es nämlich nur kosten. Wenn dort ein Siegel drauf ist wie Certifix, vorne und hinten mit X, oder Fairstone, das sind zwei Siegel, die garantieren, da war keine Kinderarbeit dabei. Dann können Sie als Käufer entscheiden, dass Sie daran nicht teilnehmen. Die Profiteure sind nicht unbedingt der kleine Steinmetz hier vor Ort in Bad Cannstatt oder so, sondern das sind die Großimporteure, die dann ihren Steinmetzen sagen, na, also hören Sie zu, Sie haben hier nichts zu sagen. Nehmen Sie den Stein oder nehmen Sie nicht. Dann nehmen Sie halt keinen bei mir. Ihre paar Steine, es interessiert mich nicht, ob Sie da sagen, Sie wollen Siegel oder nicht. Sie kriegen die oder Sie kriegen sie nicht.
Okay. Was ist mit der Textilindustrie? Oder anders gefragt, wenn ich als Verbraucher mir ein T-Shirt für 3 Euro kaufe, wo kommt das her?
Ganz deutlich aus ausbeuterischen Verhältnissen. Das können Erwachsene sein, die dort ausgebeutet wurden, das können Kinder sein. Aber es kann nicht sein, dass diese Person davon leben kann. Egal ob Kind oder Erwachsener. Da muss Sklaven- oder Kinderarbeit dabei sein. Das heißt, einfach nachfragen. Und nachfragen hilft. Bei einem T-Shirt von 3 Euro nicht unbedingt. Aber wenn Sie Güter kaufen, die etwas teurer sind und fragen dort nach, dann muss der Verkäufer einen Bogen ausfüllen. Wonach hat der Käufer gefragt? Nach Farbe, nach Preis, nach Herkunft oder nach Kinderarbeit. Und wenn Sie danach gefragt haben, und das wird oft von den Verkäufern angekreuzt, dann wird das mitgeteilt dem Produzenten und der überlegt sich dann, da fragen immer mehr Leute nach, vielleicht muss ich tatsächlich was ändern.
Wir leben ja in einer globalisierten Welt und wir leben auch in einer Welt, wo man per Internet sich auch informieren kann, im Übrigen auch, was diese Zertifikate angeht. Wie nennt sich das? Siegelklarheit?
Siegelklarheit.de. Die Bundesregierung hat seit diesem Jahr gesagt, wir müssen selber als Bundesregierung sagen, welche Siegel vertraubar sind, welchen man trauen kann und welche nicht. Denn Gerichte in Kehl zum Beispiel hier in Baden-Württemberg haben gesagt, wir können der Stadt Kehl nicht erlauben, dass sie Produkte aus Kinderarbeit verbietet, weil es gibt keine anerkannten Siegel. Das ist ein paar Jahre her. Dieses Gerichtsverfahren sollte jetzt nochmal neu aufgerollt werden und verändert werden. Denn jetzt hat die Bundesregierung gesagt, wir erkennen folgende Siegel an. Die sind vertraubar, den anderen kann man nicht trauen.
Wir haben viele Mails bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Tenor vieler Mails ist, wenn Sie so viel Elend sehen, wie sehr Sie das emotional mitnimmt und wie Sie es emotional aushalten.
Ich glaube, ich musste mir einen Panzer anfressen. Das sieht man jetzt nicht im Radio, aber ich bin ziemlich dick geworden. Ich glaube, ich fresse den Ärger, den Kummer in mich hinein, wenn ich mit gefolterten Kindern zu tun habe, wenn ich mit Eltern spreche, deren Kinder ermordet wurden und ich bin nicht gewalttätig, also dass ich jetzt nicht reinschlage und dann die Knarre in die Hand nehme, sondern ich fresse es in mich hinein. Das ist vielleicht eine Art.
Wir haben eine Mail bekommen, eine sehr bedenkenswerte Mail eines Hörers, der sagt, also wir sehen in den Sportsendungen, im Fernsehen, diese Top-Fußballer, die Respekt einfordern, sich gegen Rassismus aussprechen, alles völlig okay, und die dann ein T-Shirt ausziehen. Und dieses T-Shirt ist dann möglicherweise auch unter solchen Bedingungen produziert worden, über die wir im Laufe der Sendung gesprochen haben.
Ja, leider sowohl die Fußbälle in Pakistan wie auch die T-Shirts. Und auch solche wurden gefunden bei dem Plaza-Einsturz dieses großen Gebäudes in Bangladesch, wo tausende Tote waren. Da tauchen dann diese T-Shirts wieder auf.
Das ist dann die Verantwortung der entsprechenden großen Sportbekleidungsproduzenten.
Ja, oder auch von Vereinen, die sagen, da machen wir nicht mit.
Tja, was machen wir jetzt? Was macht die Politik? Was soll die Politik? Was könnte die Politik aus Ihrer Sicht machen?
Also sowohl die Politik wie auch Ihre Hörer. Die Politik, da würde ich sagen, in USA gibt es eine Telefonnummer bei der Zollbehörde, wo man anrufen kann, wenn man Verdachtsmomente hat, dass Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit eingeführt werden sollen. Dann wird dieser Import gestoppt und man bekommt eine Belohnung. Warum gibt es sowas nicht in Deutschland? mal von USA lernen, jetzt nicht von Donald Trump, aber davon könnten wir doch mal lernen. Ja. Und nicht hier Strafen von 250.000 Euro aussprechen, wenn man das darauf hinweist, sondern eine Belohnung bezahlen.
Also das wie in Politik Ihrem Fall, um das nochmal zu sagen, weil Sie bestimmte Forderungen nicht mehr öffentlich formulieren dürfen, weil Sie sonst riskieren, verarmt Ihrem Lebensabend entgegenzugehen.
Ganz genau. Und die Politik, da könnte sie aktiv werden, das müsste sie auf EU-Ebene, das möchte ich gern von der Politik, da werde ich mich auch weiterhin für einsetzen, im Rahmen meiner Tätigkeit als Berater für die Sternsinger. Und das andere ist der Hörer. Das ist auch Politik. Nämlich, wenn Ihre Zuhörer sagen, ich werde einfach öfter mal beim Kauf von Produkten nachfragen, ob die aus Kinderarbeit sind oder nicht. Dieses Nachfragen hilft bereits, weil dann muss sich der Käufer überlegen, der Verkäufer, ja Mensch, da fragen immer mehr Leute nach. Ich glaube, ich muss mir mal Produkte besorgen, die garantiert ohne Kinderarbeit sind, damit ich diese Kunden nicht verliere.
Ansonsten hat ja auch das Internet den gewaltigen Vorteil, dass man sich auch da möglicherweise besser informieren kann, weil was soll der arme kleine Verkäufer Ihnen erzählen? Im schlimmsten Fall oder im besten Fall sagt er, ich weiß es nicht.
Und deswegen nochmal diese Bitte, was wir vorher schon mal hatten, darauf im Internet nachzuschauen bei siegelklarheit.de, wo die Siegel von der Bundesregierung bewertet werden, zu ganz vielen Bereichen. Das sind Teppiche, das sind Steine, das sind Lebensmittel. Also ist die Rittersport zum Beispiel, wie ich sehe, heute Abend bin ich in Waldenbuch, da könnten Sie vorher schon mal nachgucken, ja, wie sieht es denn damit aus?
Aber das ist ein ganz neues Thema und eine neue Sendung wäre, wie die Produktionsbedingungen sind von Kakao und Kaffee. Eins noch zur Kinderarbeit in Indien, wann werden Sie dazu das nächste Mal hinfahren?
Ich werde wieder nach Indien fahren, auch noch dieses Jahr. Allerdings nicht in Exportsteinbrüche, weil da droht mir einfach der Tod. Ich werde in Bezug auf Teppiche und Schmuckindustrie unterwegs sein.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.